Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Im vierten Rennen der Saison gibt es den dritten Sieger. Dieser Sieger heißt Valtteri Bottas. Es geht um die Formel 1, es geht um den großen Preis von Russland. Und damit herzlich willkommen und hallo zur neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo Kevin.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo in die Runde.
Valtteri Bottas kann seinen ersten Grand Prix-Sieg in der Formel 1 feiern. Ein herausragender Start, ein herausragendes Rennen von ihm, ein bisschen Glück am Ende, Christian, aber ein verdienter Sieger.
Ja, absolut verdient. Hat ein hervorragendes Wochenende gezeigt, vom ersten Training an schon, auch immer schneller gewesen als Lewis Hamilton. Das war, glaube ich, kein Zufall, sondern Valtteri Bottas liegt diese Strecke in Sochi mit diesem ganz besonderen, sehr, sehr glatten Asphalt. Da kommt er einfach gut zurecht und hat alles richtig gemacht. Hat natürlich am Start ein bisschen in Anführungsstrichen Glück gehabt, weil er kam ähnlich gut weg wie Vettel und war dann direkt im Windschatten, hat das perfekt ausgenutzt, aber hat dann, wie gesagt, alles richtig gemacht, auch am Ende die Nerven behalten, also richtig gut unter Druck stand. Das hätte man nicht besser machen können, als er es gemacht hat gestern.
Ole, das ganze Rennwochenende für Valtteri Bottas richtig gelungen, für Lewis Hamilton dagegen. War es ein Wochenende zum Wegwerfen? Fragezeichen?
Ja, also das kann man, glaube ich, so sagen, dass war nix, wie man so schön sagt. Woran es lag, weiß man nicht so genau. Ne? Ist er mit der Strecke nicht so zurechtgekommen, lag das Auto nicht so gut. Im Rennen hatte er dann natürlich Pech durch die Temperaturprobleme. Aber allgemein war das rundum keine gute Leistung von Lewis Hamilton, kann man sagen. Aber so ein Wochenende kann man immer mal dabei haben. Dass das so früh in der Saison passiert, das wundert mich dann doch schon. Das kennt man aus den vergangenen Jahren ja eigentlich auch nicht so wirklich so. Also vor allem, dass es vor allem auch im Qualifying nicht so gut läuft, ja, also das hat mich schon sehr gewundert, weil Valtteri Bottas dagegen war das ganze Wochenende gut und glaube ich auch immer vor Lewis Hamilton und deswegen hat er natürlich auch verdient das Rennen gewonnen.
Christian, Lewis Hamilton, für mich gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem Podium gewesen. Also wenn ich das jetzt mal so runterzähle runterrechne, wo er mal ausgeschieden ist wegen dem Motorschaden oder sowas, war er immer irgendwie auf dem Podium zu Gast. Jetzt kein Lewis Hamilton, Ola hat es auch gerade schon angesprochen, er hat sich sehr schwer getan an diesem Wochenende, wirkte auf mich auch erneut, und das hatten wir ja schon in einer der letzten Ausgaben besprochen, leicht panisch am Boxenfunk während des Rennens. Glaubst du, dass gerade weil es jetzt so früh in der Saison passiert, dass es Lewis Hamilton eventuell sogar noch stärker machen kann, oder glaubst du, dass die Unsicherheit bei Lewis Hamilton jetzt steigt?
Ich weiß, also weder noch, glaube ich, um ehrlich zu sein. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben am Wochenende. Ich glaube, dass Bottas in Sochi einfach ultra speziell ist. Der hat in den Williams-Jahren immer schon, und das war der Williams, das dürfen wir nicht vergessen, also das war keins der absoluten Top-Autos, hat er sich immer unter den Top 3 qualifiziert und hat dem Massa jedes Mal eine Packung mitgegeben von teilweise bis zu einer Sekunde. Also es gibt manchmal diese Kombination, wo Fahrer auf bestimmten Strecken einfach außergewöhnlich sind. Mir fällt da auch Gerhard Berger ein zum Beispiel, der in Hockenheim immer aus irgendeinem Grund eine halbe Sekunde schneller war als auf anderen Strecken. Michael Schumacher in Spa, Kimi Räikkönen in Spa ist auch immer wahnsinnig gut. Adrian Sutil hat in Monaco immer außergewöhnliche Leistungen gebracht. Also solche Beispiele gibt's und ich glaube, dass das bei Valtteri Bottas in Sochi der Fall ist. Deswegen glaube ich auch, dass wir das nicht überbewerten sollten, was da passiert ist. Ich schätze mal, dass in Barcelona wieder Normalzustand herrschen wird bei Mercedes. Aber Lewis Hamilton natürlich kann damit sehr, sehr schwer umgehen, wenn er von einem Teamkollegen nämlich ein ganzes Wochenende in der Art und Weise, man muss es wirklich so ausdrücken, dominiert wird. Weil Bottas war wirklich immer um mindestens 3 Zehntel schneller in fast jeder Session. Auch zu jedem Zeitpunkt, wenn die gleichzeitig rausgegangen sind, war er schneller. Und ich glaube, da knabbert ein Lewis Hamilton einfach. Und wenn die jetzt nach Erklärungen suchen,
dann sagt mir mein Gefühl, ich weiß es natürlich nicht mit Sicherheit, aber dass der halt einfach auf dieser Strecke extrem gut war, einfach ein bisschen schneller war als Lewis Hamilton. Weil beim Hamilton haben wir es auch am Freitag schon gehört, als er sich immer erkundigt hat, wo ist denn der Bottas schneller, in welchen Kurven, das hat man ihm dann auf Fuß gegeben. aber er konnte nie reagieren drauf. Das heißt, ich glaube nicht, dass es tatsächlich da irgendwie ein technisches Problem gab, außer natürlich das, was wir am Boxenfunk mitbekommen haben mit den etwas hohen Temperaturen. Aber ich glaube tatsächlich, man muss es einfach so stehen lassen. In Sochi ist der Valtteri Bottas einfach besser gewesen als Lewis Hamilton.
Ja, jetzt hatten wir gerade ein paar technische Probleme mit Christian. Das tut mir leid. Ich werde Christian noch einmal kurz aus diesem Telefonat entfernen, ihn dazu holen. Ole, wir können ja währenddessen schon mal weitersprechen. Und zwar ein bisschen über die Ferraris. Das erste Mal seit Frankreich 2008 war Ferrari auf einer Doppelpole. Ja, konnte das aber nicht in einen Sieg ummünzen. Sebastian Vettel beurteilte das damit, dass es bis zum Start oder der Start war mehr ein Drag Race. Ja, und da hat der Mercedes seine Vorteile gehabt. Trotzdem am Ende für Ferrari Platz 2 und 3. Ein sehr erfolgreiches Wochenende und wieder ein erneutes Ausrufezeichen von Ferrari, ne?
Ja, definitiv. Also der Gewinner des Wochenendes war definitiv Ferrari. Und nicht nur Valtteri Bottas, der hat zwar das Rennen gewonnen, aber für Ferrari lief super und besonders auch für Sebastian Vettel, denn er konnte natürlich seinen Vorsprung in der WM auf Lewis Hamilton ausbauen. Das tatsächlich die erste Ferrari-Startreihe, also die erste Ferrari-Startreihe seit Monaco 2008 ist, das finde ich schon bemerkenswert. Also dass das so lange her ist, war mir nicht bewusst. Und da war ja Kimi Räikkönen auch beteiligt. Allerdings ist es natürlich auch so, dass Valtteri Bottas das ganze Wochenende gut war und auch im Qualifying weniger als eine Zehntel hinter Vettel war. Das heißt, das war eigentlich auch gar nicht so die Überraschung. Und natürlich hat der Mercedes im Geradeaus-Sport natürlich auch seine Vorteile. Aber es war natürlich auch ein super Start von Valtteri Bottas und er hat es dann nach Hause gefahren. Also, und er hatte, glaube ich, auch in der Qualifikation noch einen Fehler drin in der letzten Kurve, glaube ich. Und von daher ist das alles nicht so überraschend, aber für Ferrari lief es wieder wie geschmiert und ich glaube auch Sebastian Vettel ist ganz glücklich darüber.
Christian, Sebastian Vettel kann natürlich glücklich über Platz 2 sein. Ich glaube, wer noch ein Stück weit glücklicher über seine Performance am Wochenende sein kann, ist Kimi Räikkönen, der sich endlich mal in die Saison gemeldet hat. Hallo, ich bin noch da. Ich habe schon noch Bock, vorne mitzufahren. Wurde auch von Maurizio Arrivabene nochmal extra gelobt. Außergewöhnliches Wochenende, außergewöhnliches Rennen von Kimi Räikkönen. Trotzdem gibt es die ein oder andere Stimme, die besagt, dass Kimi Räikkönen im nächsten Jahr kein Ferrari-Cockpit mehr haben könnte. Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen gezielt gestreute Gerüchte sind und sie Kimi vielleicht ein bisschen kitzeln wollen?
Bin ich mir nicht sicher. Kann natürlich eine Rolle spielen, aber ich glaube, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Ich habe jetzt nicht den Katalog mit den Geburtsdaten vor mir. Vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen, aber ich glaube, Kimi Räikkönen ist 37. Mit 37 Jahren bist du halt in der Formel 1 tatsächlich im Spätherbst, wenn nicht schon im Winter deiner Karriere. Sein Vertrag läuft ab, also dass da Gerüchte entstehen, ist, glaube ich, ganz natürlich. Und vor allem, wenn jemand wie Daniel Ricciardo auch theoretisch auf dem Markt verfügbar wird, dem man schon lange nachsagt, dass da Kontakte zu Ferrari bestehen, der auch mit seinen italienischen Wurzeln einfach vom Typus her, glaube ich, auch ganz gut zu Ferrari passen würde, überrascht mich wenig, dass darüber spekuliert wird, dass Kimi vielleicht nächstes Jahr nicht mehr im Ferrari sitzt. Ich glaube, wir sollten auch eins nicht vergessen, vielleicht will auch der Kimi gar nicht mehr. Ja, der hat extrem lang Motorsport gemacht, ist in sehr frühen Jahren schon da eingestiegen. Also ich glaube gar nicht zwangsläufig, dass es nur darum geht, dass Ferrari ihn nicht mehr möchte, sondern ich glaube auch von seiner Seite könnte das am Jahresende ein Thema sein. Weil einen Jahresvertrag nochmal zu machen, bin ich mir nicht sicher, ob die das tun würden. Und ein Zwei- oder Drei-Jahresvertrag, da hat er halt echt schon ein paar ganz gute Lenze auf seinem Buckel inzwischen.
In der Tat, 37 Jahre ist Kimi Räikkönen jung. Ist ja immer noch jung, ne? Also muss man ja mal so sehen. Schon ewig dabei. Ja, auch bei der letzten Ferrari Doppelpole ja beteiligt. Er und Felipe Massa damals 2008. Sebastian Vettel, so ein bisschen auch die unglückliche Figur des Wochenendes. Klar, Ferrari ist der Gewinner, aber Sebastian Vettel, Ole, Pole Position, tolle Leistung im Qualifying, auch ein gutes Rennen gefahren, eine gute Taktik erneut von Ferrari, würde ich gleich nochmal drüber sprechen. Und dann am Ende ein bisschen Pech gehabt, dass ihm Felipe Massa im Weg stand, ne?
Ja, also im Weg stand, weiß ich gar nicht. Er war halt schon sehr weit weg. Ist halt die Frage, ob er Bottas tatsächlich bekommen hätte. Und es war, glaube ich, einfach das Wochenende von Valtteri Bottas. Und ich glaube, auch wenn er sich in dem Moment natürlich sehr geärgert hat, ich glaube, im Nachhinein war er doch ganz, ganz glücklich darüber, dass sie es dann doch ins Ziel gefahren haben. Natürlich nicht so ganz, wie man es wollte, aber es war trotzdem eine sehr gute Leistung auch von Sebastian Vettel, der hier, glaube ich, alles getan hat, was er konnte. Also er hat ja nichts falsch gemacht und Ferrari hat auch nichts falsch gemacht. Es war halt einer ein bisschen besser. Und ja, das hat man, glaube ich, akzeptiert. Aber man geht ja jetzt nach Barcelona und Barcelona lag eigentlich in den letzten Jahren vielleicht eher nicht so, aber generell dem Ferrari immer sehr gut. Und man blickt da, glaube ich, sehr positiv in die Zukunft bei Ferrari.
Ich erinnere mich an das letzte Jahr, als die beiden Mercedes sich rausgeschossen haben, Max Verstappen das Rennen gewonnen hat, aber ordentlich gejagt worden ist von Kimi Räikkönen letzte Saison, Christian. Wir gehen jetzt nach Spanien, wir gehen jetzt nach Europa, aufs Festland und da muss man einfach sagen, ich glaube, da wird die Spannung zwischen Mercedes und Ferrari durch den Druck von Ferrari nochmal erhöht.
Absolut, gebe ich dir recht, weil jetzt auch ein Faktor dazukommt, den wir bedenken müssen. Barcelona ist immer so ein bisschen das Rennen, wo die Karten nochmal neu gemischt werden. Wir wissen, Red Bull bereitet ein großes Update vor. Das wird natürlich bei denen auch ein bisschen stilisiert, weil die einfach den größten Rückstand haben. Alle anderen bereiten natürlich genauso die Updates vor. Also jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo auch die kleineren Teams mal ein wenig nachlegen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das Kräfteverhältnis und ob sich das Kräfteverhältnis zwischen Mercedes und Ferrari verschiebt, weil beide werden was tun zu diesem Barcelona Grand Prix. Beide kennen auch die Strecke von den Wintertests und aus ganz vielen Jahren Tests natürlich in- und auswendig. Rein theoretisch von der Papierform her müsste es eigentlich dem Ferrari besser liegen. Es gab am Wochenende in Sochi jetzt eine Analyse, wo wir gesehen haben, auf den Geraden ist der Mercedes nach wie vor relativ schnell, in den Kurven zieht der Vettel oder der Ferrari, nicht nur der Vettel, der Mercedes ein bisschen weg. Barcelona hat zwar auch eine lange Gerade, aber vor allem ganz viele schnelle Kurven. Und das ist, Stand heute, das, was dem Ferrari eigentlich besser schmecken müsste als dem Mercedes. Von daher sehe ich Ferrari jetzt in der Favoritenrolle. Ich glaube auch, um auf das einzugehen, was der Ole vorhin gesagt hat, dass Ferrari ganz happy sein kann mit diesem zweiten Platz. Die haben jede Menge Punkte mitgenommen. Lewis Hamilton, der trotz allem, glaube ich, der Hauptkonkurrent sein wird im Kampf um die Weltmeisterschaft, hat ein bisschen Federn gelassen. Also für Sebastian Vettel läuft es wirklich wie am Schnürchen momentan.
Ja, nicht so richtig am Schnürchen, du hast es gerade schon angesprochen, läuft es immer noch bei Red Bull. Max Verstappen zwar auf 5, aber irgendwie zwischen gut und böse. Ja, also da war nach hinten nicht viel, da war nach vorne nicht viel. Er fuhr sein Rennen und am Ende war es dann Platz 5. Daniel Ricciardo hatte einen Bremsdefekt, dem sind die Bremsen hinten durchgeglüht. Da war es offensichtlich das gleiche Problem, was Max Verstappen auch bereits schon diese Saison hatte, nämlich dass sich da eine Verdichtung gelöst hat und dann die Bremsflüssigkeit überhitzt ist. Ja, und dementsprechend dann natürlich da der Bremsdefekt entstanden ist. Christian, dieses Problem mit den Bremsen muss man aber wirklich dringend in den Griff bekommen. Das kann sich ja jetzt nicht alle paar Wochen bei den beiden immer wieder wiederholen, weil das sind ja wirklich wichtige Punkte, die Red Bull so verliert.
Absolut, das stimmt. Und vor allem ist auch eins problematisch. Ich habe es heute am Montagmorgen in meiner Kolumne geschrieben. Ich glaube, Daniel Ricciardo ist raus aus dem Titelrennen. Die Punkte, die sie jetzt schon verloren haben, sind einfach ein bisschen zu viel, weil wir nicht davon ausgehen können, selbst wenn die in Barcelona jetzt ein phänomenales Update hinlegen, dass die plötzlich über Nacht siegfähig werden. Das heißt, realistisch betrachtet werden die weiter Punkte verlieren und dann ist halt irgendwann einfach mal der Abstand zu groß. Diese Probleme, du sprichst es richtig an, liegen nicht nur auf der Renault-Seite. Die haben natürlich nach wie vor ein Handicap. Auch interessant übrigens, die FIA sagt, alle Motoren oder die Top-3-Motoren, also Renault, Mercedes und Ferrari, liegen innerhalb von 0,3 Sekunden inzwischen. Red Bull sagt, da wird bei der Messmethode getrickst, weil da nur die Durchschnittsrunden genommen werden und nicht die besten Runden, die bei Mercedes nach oben ein bisschen ausschlagen. Red Bull sagt, sie verlieren 0,7 bis 0,8 Sekunden pro Runde in Sochi. Wie dem auch sei, ich glaube, eins können wir festhalten, die haben ein bisschen Handicap durch den Motor, aber die haben auch auf Chassisseite einfach nicht den Erwartungen entsprochen, die ja sehr hoch waren vor der Saison bei diesem neuen Reglement, wo alle gesagt haben, das ist was für den Adrian Newey. Red Bull ist momentan nicht siegfähig aus eigener Kraft und wird es allzu bald auch nicht werden, meiner Meinung nach. Was
Gradmesser, weil das eine aerodynamische Referenzstrecke ist. Also der eine gute Aerodynamik hat, der hat natürlich nach wie vor ein bisschen Nachteil durch den Motor, aber der kann das ein bisschen leichter kaschieren, als das in Sochi der Fall ist. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt von Red Bull in Barcelona sehen, wo die tatsächlich stehen. Und ich fürchte, sie werden nach wie vor Nummer 3 sein.
Ja, und wir haben erneut bekannten Probleme bei Christian. Ich hoffe, das löst sich gleich wieder. Ole, trotzdem ganz kurz noch, bevor wir diese erste Pause einlegen, die wir hier haben. Ein bisschen schade schon, dass jetzt unser Tipp mit Daniel Ricciardo schon hinfällig ist, ne?
Ja, ich habe ja letzte Saison ganz gut getippt eigentlich, aber diese Saison auf Daniel Ricciardo zu tippen, war dann letztendlich die falsche Entscheidung. Was schade ist, es bleibt natürlich dann zu hoffen, dass die vielleicht im Verlauf der Saison zurückkommen und es zumindest, was die Rennen angeht, ein Dreikampf um Siege werden könnte. Aktuell sieht das nicht so aus. Max Verstappen natürlich im Nichts des Ergebnisses hier im Grand Prix, genauso übrigens auch Felipe Massa. Und ja, für Daniel Ricciardo war es Pech. Einfach Pech, da kann man nicht viel machen. Ich bin sehr, was Red Bull angeht, auf Monaco gespannt. Weil da wird man dann zeigen können oder auch nicht zeigen können, wie gut das Chassis dann tatsächlich ist, beziehungsweise wie ungut der Motor ist. Das wird, glaube ich, ein ganz guter Gradmesser werden. Aber ich denke, man ist sich bei Red Bull der Probleme doch sehr bewusst und das wirkt alles sehr ruhig und man nimmt diese Rolle als erster Verfolger der beiden Top-Teams an und die Saison ist aber noch lang und da kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Für die WM wird es natürlich nichts mehr, aber das war eigentlich schon nach dem ersten Rennen klar.
Ja, was das für uns bedeutet, Ole, wir kriegen keine Bonuspunkte mehr in unserem Kicktipp-Spiel.
Ja, ist schade.
Ja, aber wir haben natürlich wieder einen Wochengewinner und das ist der User Berg gewesen mit 47 Punkten für den großen Preis von Russland in unserem Kicktipp-Spiel, wo ihr gewinnen könnt. Und zwar zwei Karten für das Rennwochenende in Ungarn 2018 zur Verfügung gestellt von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de, unser Motorsport- und Formel-1-Partner hier auf meinsportradio.de. Wenn ihr noch mitmachen wollt, noch einsteigen wollt, es könnte sich noch lohnen, die Saison ist noch lang, Ole hat das ja gesagt, macht das mal, meinsportradio.de, oben auf Aktionen und dann im Dropdown-Menü auf das Kicktipp-Spiel zur Formel 1. Aktuell führt übrigens Ruben Zimmermann immer noch mit oder wieder mit 166 Punkten, ein Punkt vor André K. mit 165 Punkten und auf Platz 3 Felix MSR mit 154 Punkten. Ja, also es bleibt spannend, ich denke mal bis zum Schluss der Saison. Ole, du aktuell auf Platz 8. Mit 136 Punkten, natürlich auch noch in Schlagdistanz. Ich wiederum wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ja, irgendwo zu,
du bist irgendwas bei Platz 40 oder so.
26, also, Entschuldigung.
26. Gut, dann hab ich da falsch gelegen. Ja, 26 ist ja auch nicht so schlecht.
Danke, mit ganzen 97 Punkten. Christian immer voll, gut. Da legen wir den Mantel des Schweigens drüber.
Dieses Wochenende, also ganz schwach.
Ja. So, wir machen die erste Pause und dann sprechen wir gleich über unsere Knackpunkte, die wir vor dem Rennen aufgestellt haben und analysieren die ein bisschen anhand des Rennens in Russland. Bleibt also dran, gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf den Grand Prix von Russland im Olympiapark in Sotschi. Wir, das sind Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners und Präsentator der Sendung Starting Grid hier auf meinsportradio.de, Christian Nimmervoll. Wir hatten vor dem Rennen drei Knackpunkte aufgestellt, die für uns ganz wichtig waren. Ich habe einen aufgestellt und ich habe dafür gekämpft, dass dieser Knackpunkt wichtig und richtig ist und es war der richtige Knackpunkt. Wer den Start gewinnt, der gewinnt das Rennen. Ja, und du, Ole und Ruben, ihr habt gesagt, das passiert nicht. Ich hab's gesagt. Und ich habe recht gehabt, immerhin einmal, wenn das Tippspiel schon nicht richtig funktioniert. Der Sieger, den habe ich anders getippt. Ich dachte, das wäre Lewis Hamilton. Aber Christian, das war Valtteri Bottas, der wirklich einen Start hingelegt hat, der natürlich dann auch begünstigt durch die Extra-Power von Mercedes nochmal einen extra Schwung gewonnen hat, ne?
Ja, genau. Das sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Das eine ist, wie du richtig sagst, diese Extra-Power von Mercedes, wo er aufs Knöpfchen schön gedrückt hat und alles richtig gemacht hat. Das andere ist natürlich diese lange Gerade. Das heißt, wenn du gleich gut wegkommst wie dein Vordermann und auf den ersten Metern konnte man das sehen, dass Vettel ja auch keinen schlechten Start gehabt hat. Also ja. Es war tatsächlich nicht so, dass Bottas von der Linie weg direkt und so viel schneller war als Vettel. Aber durch den Windschatten und auch durch diese sensationelle Motorleistung, die der Mercedes nach wie vor hat, war er einfach am Ende dieser langen Geraden vor dieser Kurve 2 direkt schon voran. Also alles richtig gemacht auf Bottas Seite natürlich. Man kann aber, glaube ich, auch dem Vettel nicht wirklich einen Vorwurf machen. Der hat auch nicht so viel anders machen können. Also es war nicht so, dass der den Start verpennt hat.
Aber ich hatte schon das Gefühl, dass so, also er hat nichts verpennt, aber ich hatte bei der Wiederholung gerade, die dann onboard gezeigt worden ist, Ole, und ich weiß nicht, ob du das auch so teilen kannst, ich hatte schon das Gefühl, dass er ein bisschen anders weggekommen ist. Also irgendwie fehlte es so den ersten so ein, zwei Metern.
Ja, aber die sind natürlich dann auch entscheidend und wahrscheinlich war der Start von Valtteri Bottas einfach besser.
Perfekt.
Ja, und der war ja auch richtig gut. Also der war ja quasi in dem Moment, er ist ja in dem Moment losgefahren, wo die Ampel ausgegangen ist. Also und von daher, aber das ist es halt, ne? Und vielleicht ist es auch besser, in Reihe 2 zu starten als in Reihe 1, weil wenn du auf Pole bist, orientierst du dich ja eigentlich nach hinten. Und Valtteri Bottas hat einfach Feuer gegeben und hat sich nach vorne orientiert.
War es nicht sogar Bottas, der gesagt hat, dass es besser ist, in Reihe 2 zu starten?
Ja, ja.
Da war genau, irgendwas, ne?
Das hat er gesagt.
Ja, genau. Ja, gar nicht an den Start gegangen, Christian, ist Fernando Alonso. Ja, völlig verrückt, dass ein McLaren mal wieder ausgeschieden ist. Mein Kollege Marcel Becker, der hier hoffentlich bald mal wieder aufsteckt bei Pinfall, hat eine Wette abgesetzt vorher bei einem Wettanbieter, dass der erste Ausfall McLaren Honda sein wird. Das Problem ist, der Wettanbieter hat ihm den Gewinn nicht gut geschrieben, weil dieser Ausfall nicht im Rennen war. Ja, sondern ja in der Einführungsrunde. Naja, das ist noch nicht Teil des Rennens.
Start hatten wir tatsächlich auch in der Redaktion eine kleine Diskussion darüber, ist das jetzt nicht gestartet oder ausgeschieden. Ist natürlich nicht gestartet, weil tatsächlich der eigentliche Start zählt.
Genau. Ich habe das ein bisschen verglichen mit meinem alten Handy, was ich angeschlossen habe über Nacht, um es aufzuladen. Und dann werde ich am nächsten Morgen wach, muss irgendwie hektisch zur Arbeit und nehme das vom Ladegerät ab und sehe, oh, es hat nicht richtig geladen. Ist immer noch bei 20% und nehme ich es mit zur Arbeit, ist es in 2 Minuten leer. Ja. Blöd gelaufen für Fernando Alonso, der schon in der Einführungsrunde ziemlich, angefressen, Christian, würde ich sagen, gesagt hat, ja, a problem with charge, ja, und dann war auch Schluss, er hat sich mal in die Box geschafft, ist natürlich erneut eine grobe Peinlichkeit für McLaren Honda.
Ja, absolut, Kevin, ich weiß gar nicht mehr, was ich zu denen noch erzählen soll. Das ist einfach jedes Wochenende das Gleiche, die kriegen es nicht auf die Reihe, die Pressekonferenzen sind immer peinlich wie eh und je, ich glaube, der Motorenchef von Honda ist auch ganz froh, dass er das Englische nicht so hundertprozentig mächtig ist, weil wenn die Fragen unangenehm werden, versteht das halt teilweise einfach nicht. Also weiß man dann nicht, ob es Absicht ist oder nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich darüber groß erzählen soll. Er kann einem leid tun. Er sagt selbst, seine Lebensqualität ist besser als in den Ferrari-Jahren. Da schwingt ein bisschen Zweckoptimismus mit, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, Fernando Alonso wird sehr, sehr froh sein, wenn er jetzt nach Indianapolis gehen kann. Ihm wäre es zu wünschen, dass es dort besser läuft. Wird auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das Jahr ist einfach ein völliger Abschritt für McLaren Honda. Das kann man nicht anders sagen.
Dann ist ja am Wochenende bekannt geworden, dass Honda ab der nächsten Saison sauber ausstattet, ja, mit Motoren. Ob das jetzt aus sauberer Sicht das Beste ist, weiß ich jetzt nicht. Aber könnte das jetzt endgültig die Tür eventuell öffnen, für McLaren sich einen anderen Motorenlieferanten zu suchen?
Da bin ich mir nicht sicher. Also tatsächlich gibt es Stimmen, Eddie Jordan ist die prominenteste davon, die sagen, dass der Sauber-Deal deswegen jetzt durchgewinkt wurde, weil McLaren sich mit Mercedes einig ist. Wir haben uns natürlich am Wochenende in Sochi ein bisschen umgehört in die Richtung. Wir kriegen da andere Signale. Also wir glauben, und so wird es uns erzählt, auch von Quellen bei McLaren, dass man sich darauf geeinigt hat, man bringt diese Partnerschaft zum Funktionieren, weil Ron Dennis damals gesagt hat, als die Vereinbarung mit Honda gemacht haben, wir können nicht als Kundenteam von Mercedes Weltmeister werden, sondern wir müssen mit einem eigenen Partner das schaffen. Ich glaube, also Honda hat es jetzt im dritten Jahr nicht auf die Reihe bekommen. Das ist ein 10-Jahres-Vertrag, also die haben auch noch ein bisschen Zeit. Es spielt natürlich noch was anderes mit Honda, buttert richtig, richtig viel Geld in dieses McLaren-Team rein, die subventionieren das. Mercedes würde das nicht tun. Für die Mercedes-Motoren müsste McLaren zahlen. Insofern kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Partnerschaft weitergeht. Darauf wetten würde ich allerdings auch nicht, weil ich glaube, wenn es 4-5 Jahre, also irgendwann wird es dann auch für McLaren mal lebensbedrohlich, weil die halt keine anderen Sponsoren mehr finden ab einem gewissen Zeitpunkt, weil die keine guten Fahrer mehr bekommen werden, so wie sie jetzt momentan dastehen. Aber ich glaube schon, dass nächstes Jahr sieht sehr, sehr nach McLaren Honda aus. Das war nicht immer so in den letzten Monaten. Mhm. Wir wissen, dass es Gespräche mit Mercedes tatsächlich gegeben hat. Das ist bestätigt und dokumentiert. So wie wir das hören, war Toto Wolff tatsächlich dagegen, Niki Lauda dafür. Also genau umgekehrt, wie es damals bei Red Bull und Renault war. Nächstes Jahr sieht es sehr stark nach McLaren Honda weiterhin aus. Lange Rede, kurzer Sinn.
Wie wäre das generell aus Sicht der Formel 1 des Managements zu bewerten? Würden wir da einfach mal hypothetisch davon ausgehen, dass Mercedes McLaren auch noch ausstattet? Dann hat Mercedes mit dem Werksteam, mit Force India, mit Williams und mit McLaren dann 4 Teams, die sie ausstatten mit Motoren. Und man würde ja eigentlich sich wünschen, dass es noch mehr Vielfalt gibt. Das heißt, eventuell noch irgendwann vielleicht andere Hersteller in die Formel 1 lockt. Dann hätten wir noch Renault und Honda und Ferrari. Das kann ja auch nicht im Sinne des Managements sein dann.
Ja, stimmt. Stimmt. Okay, also, es gibt kein Reglement, das irgendwie dem Riegel tatsächlich vorschieben
kein
würde.
Kartellamt. Aber
natürlich achtet man ein bisschen drauf, dass die Verteilung gleich ist, weil es ja auch immer darum geht, in den Gremien einigermaßen Gleichgewicht zu halten. Also ich glaube, es geht weniger darum, was auf der Rennstrecke passiert. Aber natürlich, wenn ein Team wie Mercedes extrem viele Teams beliefert, sind die auch in diversen Gremien sehr stark vertreten, weil die ihre Kundenteams in der Regel dazu bringen, mit den Interessen des Werksteams zu stimmen. Das heißt, das ist, glaube ich, der entscheidendere Punkt. Aber ich sehe dieses Problem akut jetzt nächstes Jahr nicht auf uns zukommen, weil Honda erweitert sich ja sogar um ein Team, also um Sauber. Von daher ist diese ganz große Übermacht von Mercedes jetzt momentan nicht gegeben, meiner Meinung nach.
Ja, Ole, kommen wir nochmal kurz zum Start. Zwei Fahrer, die nach dem Start auch schon Feierabend hatten, waren Jolyon Palmer und Romain Grosjean. Romain Grosjean ist so ein bisschen eine Unglücksfigur in den letzten Rennen, ne? Es läuft nicht so richtig beim Franzosen, der ja eigentlich gerne zu Ferrari will.
Nee, es ist... ja, da will er aber nicht hinkommen, wenn er so weiterfährt. Das ist hopp oder top, ne? Also, ich weiß nicht, wo es war, wo er Punkte geholt hat. War das China? Oder Australien? Australien, ne?
Australien, ja.
Australien, ja. Genau, da hat er Punkte geholt. Jetzt ist er vom letzten Startplatz losgefahren. Also, da geht die Schere
noch Van Dorne war ja letzter, ne?
Dann,
Van Dorne.
Ja, gut. Man muss, wo wir gerade beim McLaren Honda geredet haben, man muss festhalten, Stoffel Van Dorn ist ins Ziel gekommen. Vor den beiden sauber.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
Nicht alles schlecht. aber natürlich ist eigentlich alles, also schlechter geht es nicht bei McLaren Honda. Aber ja, Romain Grosjean hat sich zumindest als letzter qualifiziert und ist dann nicht weit gekommen. Ähnlich wie Esteban Gutierrez im letzten Jahr im Haas. Also es scheint eine Tradition zu geben. Er würde natürlich gerne zu Ferrari, deswegen ist er ja bei Haas, aber danach sieht es natürlich aktuell überhaupt gar nicht aus. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn jemand zu Ferrari geht, dann wahrscheinlich eher Ricciardo oder Giovinazzi und nicht Romain Grosjean, der ja auch schon doch ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und ich denke, der ist bei Haas auch ganz gut bedient und ganz gut aufgehoben. Jolyon Palmer muss man natürlich noch erwähnen, das war wieder nix. Im Gegensatz zu Nico Hülkenberg, der sensationell die Punkte gefahren ist. Also für Jolyon Palmer wird es jetzt schon eng. Also der hat bis jetzt noch nicht wirklich eine Leistung gezeigt und auch im letzten Jahr war es ja auch nicht immer so gut. Also wenn der nächstes Jahr noch in diesem Auto sitzt, das würde mich sehr stark wundern.
Ja, Papa Palmer bringt das Geld mit.
Ja, aber ob das sich Renault dann noch weiter antut, da bin ich mir auch nicht sicher. Also da ist zum Beispiel jemand wie Pierre Gasly.
Vielleicht darf Sergei Sirotkin dann ja mal länger als eine Runde fahren oder mal eben aus der Box raus. Weiß ich nicht genau. Kommen wir zu Nico Hülkenberg und damit auch zum nächsten Knackpunkt, und zwar die Reifen. Christian, was hat Nico Hülkenberg mit den Reifen gemacht, dass er mit einem gebrauchten Satz ultrasofter Reifen 40 Runden fahren konnte? Es war ja der Hammer.
Ja, stimmt, aber ich glaube, es liegt einfach an der Strecke in Sochi. Die ist so glatt. Ich bin da auch mal eine Runde gelaufen mit dem Bernd Mailänder vor ein paar Jahren.
Bist du ausgerutscht?
Also dieser nee, das nicht. Aber dieser Asphalt ist tatsächlich extrem besonders. Das haben wir auch gesehen, als Sebastian Vettel noch nicht an der Box war. Der kam ja 7 Runden später rein als Valtteri Bottas. Hatte also die viel, viel älteren Reifen. Ich glaube, um 30 Runden, wenn ich mich richtig an die Daten erinnere, aus der offiziellen Formel 1 App. Und konnte trotzdem die schnelleren Zeiten fahren. Also das zeigt, der Abbau der Reifen spielt so gut wie überhaupt keine Rolle. Mich hat eher was anderes überrascht, nämlich, dass ein paar ja direkt die Safety-Car-Phase genutzt haben, Van Dorn und die beiden sauber, weiß ich noch, um zu wechseln. Und ich dachte, die probieren jetzt durchzufahren, wie es auch der Nico Rosberg mal gemacht hat vor ein paar Jahren, der auch direkt in der ersten Runde reingekommen ist oder in der zweiten und dann bis zum Ende durchgefahren ist mit diesem Reifensatz. Das ist dieses Wochenende tatsächlich nicht aufgegangen, weil die Ultrasoft-Mischung und auch die Supersoft halt wirklich extrem am weicheren Ende des Spektrums sind bei Pirelli. Aber Sochi hat halt echt fast null Reifenabbau. Und Hülkenberg hat sich einfach mit Renault gemeinsam mutmaßlich entschieden, für die Strategie extrem lang zu fahren. Das wäre natürlich in einem Fall besonders spannend geworden, nämlich dann, wenn es gegen Ende hin nochmal eine Safety-Car-Phase gegeben hätte, weil dann hätte der Hülkenberg die viel, viel frischeren Reifen gehabt als alle anderen. Und dann hätte man vielleicht sogar in Sochi mal überholen können. Wobei beim Thema Überholen finde ich ein sehr spannendes Thema, und zwar aus einem Grund, nicht weil wir viele Überholmanöver gesehen haben, aber Mercedes stellt die Pure Pitwall, ein wunderbares Online-Tool zur Verfügung, das wir in der Redaktion auch sehr häufig nutzen, um die Überholmanöver zu zählen, weil die in diesem Tool automatisiert mitgezählt werden. Und laut diesem Tool gab es in Sochi 18 Überholmanöver. Ich muss dazu sagen, ich kann mich an ja, ein halbes erinnern.
Ich kann mich an keins erinnern, ehrlich gesagt.
Aber niemals an 18.
Also aber Boxenstopp-Überholungen werden nicht mit einem bezogen.
Normalerweise nicht, nein. Also es muss tatsächlich irgendwo auf der Strecke passiert sein. Ich muss mich da mal erkundigen bei den Mercedes-Jungs, wie die auf die Zahl 18 kamen.
Mach das mal bitte, weil ich kann mich an kein einziges Übermanöver erinnern.
Nee, ich kann mich auch generell im Mittelteil an nichts Spannendes erinnern, ehrlich gesagt. Das war wirklich, wirklich, wirklich hart an der Schmerzgrenze. Und ja, vielleicht im hinteren Teil des Feldes, vielleicht ist Marcus Ericsson mal an irgendwem vorbeigefahren oder so. Oder keine Ahnung wer. Oder Ocon. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts mitbekommen. Kann mich auch an nichts erinnern.
Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich nochmal ein bisschen weiter über die Reifen. Denn Strategien und wie sie dann am Ende ja nützlich waren oder nicht, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber diskutieren, weil in dem einen oder anderen Team gab es ja auch noch so ein Beispiel dafür. Und wir sprechen noch über die Politik, und da müssen wir auch mal ein bisschen über Mercedes sprechen, denn ich glaube, das könnte für den Rest der Saison noch ziemlich spannend werden. Und natürlich heute auch am Todestag von Ayrton Senna. Vor 23 Jahren ist Ayrton Senna am 1. Mai 1994 in Imola ums Leben gekommen. Wir sprechen natürlich heute auch noch über Ayrton Senna hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Das Volleyball-Bundesliga-Finale der Herren live auf meinsportradio.de. Daniel Hör von Block und Spike kommentiert alle Spiele des Best-of-Five-Finals live aus der Halle. Weiter geht's mit Spiel 2. Nachdem der VfB Friedrichshafen die BR Volleys in Spiel 1 klar mit 3:0 besiegte, sind sie nur noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Am Mittwoch, den 3. Mai ab 19.30 Uhr. Nutze den Hashtag VolleyMSR für deine Kommentare. Block und Spike live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, blicken zurück auf den großen Preis von Russland. Bevor wir damit aber weitermachen, möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr uns bei iTunes abonniert, generell natürlich abonniert und uns dort eine Rezension dalasst. Ja, 5 Sterne am besten und eine Rezension. Sagt uns, was wir gut machen, was wir schlecht machen, was auch immer ihr wollt. Ja, wir sind da offen für alles. Wir möchten natürlich mit euch auch in Kontakt treten. Deswegen tut das auf unserer Facebook-Seite. Sucht uns da mal Starting Grid, das Formel 1 Magazin, auf meinsportradio.de. Bei Twitter nutzt ihr gerne den Hashtag StartingGridMSR. Ne, dann lesen wir das alles direkt und gehen darauf auch gerne ein. Und wenn ihr uns allen privat folgen wollt, dann könnt ihr das machen unter @ks_0811. Das ist mein Twitter-Handle. Dann der von Ole Waschkau ist Mike Weiß, @MikeWeiß, MikeWice, Mike Weiß Motorsport, auch sein YouTube-Kanal, hat sehr viele tolle Videos am Wochenende gemacht, deswegen auch da immer mal reingucken als Zusatzmaterial hier zu Starting Grid. Und Christian Nimmervoll erreicht hier unter MST_ChristianN. Und wir machen weiter mit dem großen Preis von Russland, müssen über die Reifen und Strategie sprechen. Und Christian, da wurde eins klar, dass mit der Zwei-Stopp-Strategie hat Felipe Massa eine bessere Platzierung gekostet.
Ja, wobei das ja keine geplante Zwei-Stop-Strategie genau war, sondern der hat einen schleichenden Platten gehabt. Also der wurde nochmal reingerufen, wäre ansonsten nämlich ganz eindeutig Sechster geworden und ja, hat auch selbst gesagt nach dem Rennen, er hätte auch noch schneller fahren können. Ich glaube, er hat es einfach deswegen nicht getan, weil der Abstand zum Verstappen zu groß war. Aber Felipe Massa, abgesehen von der kleinen Unachtsamkeit gegen Ende hin mit Vettel, wobei da kann man drüber diskutieren, war das überhaupt seine Schuld oder war es einfach ein Missverständnis, aber ansonsten eine astreine Performance gezeigt, war deutlich schneller wieder als der Teamkollege, und da sind wir dann auch beim Problem momentan, Felipe Massa zu bewerten, weil wir halt einfach nicht wissen, wie gut oder wie schlecht ist Lance Stroll. Wenn wir davon ausgehen, dass das nicht ein völliger Nasenbohrer ist, auch wenn er momentan so rüberkommt, dann macht Felipe Massa momentan wirklich einen super Job. Aber das war keine geplante Zwei-Stop-Strategie. Das war tatsächlich ein schleichender Platten, weswegen er nochmal reinkommen musste.
Kleine Anekdote aus Ted Kravitz' Notebook zum Sonntag, war der erzählt, dass Lance Stroll nach dem Rennen nicht wusste, was er machen sollte.
Ja.
Das war das erste Rennen, was er beendet hat. Und dann fragt er aber Funk, was mache ich jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Ja, muss ich in die Box kommen oder was? Und dann, nein, geh ins Parc Fermé, lass dich wiegen. Und dann geh einen trinken oder auch nicht. Ich glaube, mit 18 darfst du noch gar nicht trinken, wahrscheinlich dann in dem Bereich. Aber ja, trotzdem ganz sympathische Szene für Lance Stroll, irgendwie ganz süß, ja. Aber auch er muss natürlich noch einiges irgendwie, ja, lernen. Trotzdem muss man sagen, er ist vor einem wie Dani Kiat auch rausgekommen im Rennen und das ist dort doch eine ganz gute Leistung eigentlich. Wenn wir über Stops sprechen, Ole, müssen wir noch auf die Saubers gucken. Auch die haben eine ganz komische Zwei-Stopp-Strategie gefahren, obwohl sie beim letzten Mal, als mit der Ein-Stopp-Strategie hat Pascal Wehrlein zum Beispiel alles richtig gemacht in China. Bahrain natürlich. Und jetzt die Zwei-Stopp-Strategie hat dafür gesorgt, dass sie hinter McLaren rausgekommen sind, was eventuell zu verhindern gewesen wäre. Und Pascal Wehrlein hinter Marcus Ericsson ins Ziel gekommen ist.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie das ging, weil Pascal Wehrlein ist ja während der Safety-Car-Phase dann zum Stopp gekommen. Dann dachte ich mir, okay, wie auch Christian sagte, jetzt fahren sie bestimmt durch und hoffen, dass vielleicht noch ein paar Leute ausfallen. Aber dann kam man gefühlt 20 Runden später schon wieder in die Box mit beiden Autos, glaube ich. Also da hat irgendwas nicht wirklich gut funktioniert. Und Pascal Wehrlein war ja auch der, glaube ich, der Einzige mit 2 Runden Rückstand sogar. Also für Sauber war das kein gutes Wochenende, muss man sagen. Ob sie jetzt an Van Dorn noch vorbeigekommen wären, das steht natürlich in Frage, weil man weiß ja auch nicht, man hat es ja auch nie mitbekommen, wie dann denn die Abstände war, weil die waren ja eigentlich quasi nie im Bild. Weiß man nicht. Für Sauber wird das aber so weitergehen. Aber vielleicht sind sie mit Einstopp-Strategien besser dran als mit Zwei-Stopps. Das hat ja in Brasilien auch ganz gut funktioniert, auch wenn es da natürlich in Regen drin war.
Letztes Jahr natürlich. Ja, Christian, vielleicht wollen wir nochmal eine Leistung des Wochenendes wirklich lobend hervorheben und das ist die von Force India. Beide klar in den Punkten. Tolles Rennen, sowohl von Sergio Perez und Esteban Ocon. Und man muss sagen, gerade Ocon, der findet sich immer mehr rein und der macht Perez richtig Dampf.
Ja, das stimmt. Also die beiden fahren sehr unauffällig die Punkte rein und tun im Grunde genommen auf ein bisschen niedrigeren Niveau genau das, was Red Bull nicht gelingt, nämlich die Punkte mitzunehmen, die halt auf dem Tablett da liegen. Das machen sie ganz hervorragend. Das Auto ist wahrscheinlich in diesem hart umkämpften Mittelfeld momentan nicht das schnellste. In Sochi hatten sie ein bisschen Vorteil durch den Mercedes-Motor, der da wahrscheinlich stärker zum Tragen kommt, als das jetzt in 2 Wochen in Barcelona der Fall sein wird. Aber alles richtig gemacht. Sergio Perez sagt auch nicht ganz zu Unrecht, sie nehmen momentan alles mit, was sie können. Das machen auch die Fahrer ganz hervorragend. Ich bin allerdings fast ein bisschen überrascht, dass der Ocon nicht näher dran ist, um ehrlich zu sein, an Perez, weil im Qualifying waren die beiden ja quasi völlig auf Augenhöhe. Im Rennen war Perez dann doch um einen Zacken schneller. Ich hätte vor der Saison, wenn mich jemand gefragt hätte, getippt, dass der Ocon den Perez noch ein bisschen mehr einheizen kann. Einfach von dem her, was mir Leute, die mit ihm gearbeitet haben, erzählt haben, dass er ein Talent mitbringt. Das ist ein ganz hervorragender junger Mann, ein ganz hervorragender Rookie. Aber wenn es ein absoluter Überflieger werden soll, à la Max Verstappen, der irgendwann vielleicht auch mal Weltmeister werden möchte, dann muss er einen Perez auch im ersten Jahr schlagen. Und das tut er momentan nicht. Kann natürlich auch heißen, dass Sergio Perez einfach wahnsinnig gut fährt. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das momentan bewerten soll. Force India als Team jedenfalls macht momentan wirklich nichts falsch, obwohl sie nicht das schnellste Auto haben da hinten.
Ja, ich glaube, dass Perez so ein bisschen weiß, dass Ocon durchaus sehr talentiert ist und er deswegen aktuell vielleicht eine Schippe drauflegt und geben wir Ocon noch mal ein paar Rennen. Ich glaube, der wird Perez diese Saison auf jeden Fall noch schlagen, nicht nur einmal. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn er sich mal eingegroovt hat, auch über die Rennpace, über die Renndistanz, dass da noch einiges kommen kann von Esteban Ocon. Also ich bin da guter Dinge. Ich finde ihn richtig gut. Ich mag den auch irgendwie vom Typen her. Das ist irgendwie ein sympathischer junger Kerl. Kommen wir noch mal zur Politik. Ja, das war ja unser dritter Knackpunkt und Team Order war jetzt an diesem Renntag nicht so interessant, denn Hamilton und Bottas sind weit auseinandergefahren. Raikkonen hat Vettel gut den Rücken freigehalten beim Start, muss man mal sagen. Hat ihm höchstwahrscheinlich auch die Position gegen Hamilton so ein bisschen gerettet. Trotzdem gab es seitens Mercedes, Christian, dieses ominöse Interview von Niki Lauda mit der BBC. Und Toto Wolff hat in der Sky-Vorberichterstattung bei Tanja Bauer das, was er gesagt hat, so ein bisschen relativiert, wie das irgendwie so gang und gäbe bei Mercedes ist. Der alte Mann, Niki Lauda, sagt was und Toto Wolff fängt ihn dann wieder ein. Trotzdem, wohin wird sich Mercedes da entwickeln? Wenn sie sagen, jetzt schon relativ früh, wenn der eine ein Handicap hat, dann muss der andere sehen, dass er irgendwie dann vorbeikommt. Gegebenenfalls wird dann der mit dem Handicap dazu aufgefordert, ihn zu lassen. Ist natürlich so gesehen nichts Falsches, ja. Ich bin immer wieder erstaunt über diesen Zeitpunkt. Wir reden hier über das vierte Rennen und es wird schon sehr aktiv, ja, schon proaktiv eigentlich dann erklärt, warum Bottas irgendwann nicht mehr schneller sein wird als Hamilton, falls es mal so weit kommen sollte. Und umgekehrt wird das ja wohl kaum der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton einmal zurückgepfiffen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und vor allem, selbst wenn sie es probieren, wird er wahrscheinlich drauf pfeifen. Bin ich mir auch ziemlich sicher.
Eben.
Ja, ich würde die ganze Situation nicht überinterpretieren und ich würde glauben, wir sollten das, was Niki Lauda gesagt hat, einfach ignorieren und das nehmen, was Toto Wolff gesagt hat. Weil ich glaube, Niki Lauda, allerhöchsten Respekt vor seiner Lebensleistung, allerhöchsten Respekt auch vor der Leistung, die er also im Management jetzt bei Mercedes erbringt, weil die sind das vierte Jahr hintereinander jetzt WM-fähig. Aber ich glaube, Niki Lauda plaudert halt manchmal Dinge aus oder ausplaudern würde ja suggerieren, dass die so sind. Er sagt manchmal einfach irgendwas und denkt zu wenig drüber nach, was es für Konsequenzen haben könnte oder ob es denn überhaupt hundertprozentig richtig ausgedrückt ist und wie das von den Medien interpretiert werden könnte. Und da, glaube ich, passieren ihm halt manchmal einfach Kommunikationsfehler. Das ist auch mit Sicherheit nicht abgesprochen mit der Mercedes-Kommunikationsabteilung. Ich glaube nicht, dass tatsächlich Mercedes ernsthaft über Teamorder nachdenkt momentan. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Toto Wolff sagt, nämlich wenn irgendjemand von den beiden Fahrern irgendein Problem hat oder auch ohne Problem langsamer ist, als der hinter ihm fährt, dass man den dann vorbeirufen wird, wenn es darum geht, ob die das Rennen gewinnen oder nicht. Toto Wolff hat auch mit Recht verwiesen auf eine Situation in Monaco letztes Jahr, wo Nico Rosberg gebeten wurde, Lewis Hamilton vorbeizuwinken und das auch getan hat. Und ich glaube, das muss unser Beispiel sein, dass es nicht zwangsläufig heißt, die machen jetzt Teamorder auf einen Fahrer zugeschnitten. Denn damals war ja auch relativ klar, dass Nico Rosberg um die WM fahren darf und der hat sie ja letztendlich dann auch gewonnen. Also ich würde nicht überinterpretieren, was Niki Lauda da so von sich gibt. Schön, dass er es tut, da haben wir alle ein bisschen Arbeit und die Leser was zu lesen und Toto Wolff wieder was zu korrigieren, aber sollte man nicht hundertprozentig alles ernst nehmen, glaube ich.
Ja, mit Toto Wolff neben dem Kind jetzt auch noch ein bisschen andere Arbeit mit dem Opa hat, ne?
Das ist ja genau. Wobei, eins muss ich schon dazu sagen. Ich glaube schon, dass letztendlich bei Mercedes alle wissen, dass Lewis Hamilton die Nummer 1 ist im Saisonverlauf gesehen und dass irgendwann auch der Punkt kommen wird, wo man über eine Teamorder nachdenken wird. Das glaube ich auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass Bottas jetzt noch die Chance hat, frei zu fahren.
Das ist auch gut, tut ihm auch gut, merkt man ihm auch an. Obwohl er so emotional nicht so viel zeigt. Also ich meine, es ist halt, er freut sich über den Sieg, ja, aber es ist, er ist ein Finne. Ne? Das ist wohl einfach so. Politik Ole noch
freut
ganz...
Freut sich in der Sauna.
Genau. Politik Ole, Putin war da, Putin kam, sah, sprach mit Menschen und ebenfalls dabei war wieder Bernie Ecclestone. Ja? Also diese politischen Spielchen im Hintergrund spielt auch Bernie Ecclestone immer weiter, wie er kann, ne?
Ja, aber es hat ihn natürlich nicht wirklich jemand beachtet und er wirkte halt auch wie so ein Statist, der daneben gestellt wurde. Mir gefragt, was er da macht. Putin war natürlich, die ganze Szenerie war natürlich einfach urkomisch, ja, wie die Fahrer dann, also die ersten drei dann doch schnell hochgebeten wurde, weil Herr Putin da ist und die sich dann oben übers Wetter unterhalten haben und wie toll das hier doch alles ist und alles ist doch total klasse und so. Und er hat natürlich dann den Pokal noch übergeben. Also das lässt er sich nicht nehmen. Ich bin nach wie vor gespannt, ob Donald Trump das beim US Grand Prix macht. Das wäre mein Highlight.
Das
wäre mein Highlight diese Saison und dass er dann gar nicht weiß, was da passiert.
Bitte sagt ihm alle bei Twitter, ja, wenn ihr ihm noch folgt, wenn ihr euch nicht schon blockiert hat, falls ihr mal irgendwas gesagt hat gegen ihn. Macht ihn auf die Formel 1 aufmerksam. Macht ihn darauf aufmerksam, dass Putin auf das Formel 1 Podium gegangen ist. Wir wollen Trump bei der Formel 1 sehen. Ich will es sehen.
Ich will es auch sehen und dann.
Und dann gewinnt Lewis Hamilton und dann will ich das oder Sergio Perez. Und dann gewinnt er das. Und
Sergio Perez gewinnt vor Lewis Hamilton. Genau.
Ja, das wäre tatsächlich geil, das stimmt.
Oh, irgendwie sowas. Das wäre witzig. Das muss irgendwie passieren.
Und dann steht er da. Ja. Dann steht er da im Raum und fragt, wo eigentlich Dale Earnhardt ist. Oder so, weil er total verblendet ist. Nee, das fand ich doch sehr witzig. Eine Sache noch zu der Mercedes-Geschichte. Ich würde es witzig finden, wenn Bottas jetzt einfach so weiterfährt und er tatsächlich auch Chancen auf die WM hat, ne? Dass dieser Plan dann Lewis Hamilton zur klaren Nummer 1 zu machen und dann später eine Teamorder auszusprechen, doch dann vielleicht nach hinten losgeht. Was natürlich für Mercedes gut wäre, aber das wäre eine sehr groteske Situation, glaube ich.
Das könnte natürlich auch so ein bisschen, Christian, so ein bisschen still und heimlich passieren, ne? Weil Bottas ist da jetzt keiner, der groß für Aufsehen sorgt, ne? Von sich aus, also macht solide seine Arbeit und wenn das natürlich bedeutet für ihn, ich sammle Siege, ich sammle Punkte und schwuppsdiwupps ist er vielleicht irgendwann in aussichtsreicher Stellung, auch Weltmeister zu werden. Was machst du dann?
Das ist natürlich nicht komplett ausgeschlossen, weil von den Punkten her ist er nicht weit weg. Also da hat er bis auf diesen Aussetzer, den er in Shanghai hatte, auch nicht so viel falsch gemacht bis jetzt. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn wir uns diese Frage stellen würden im Herbst nach wie vor, denn ich glaube einfach, dass Lewis Hamilton ein bisschen mehr Talent hat, wenn man es langfristig betrachtet und nicht nur auf ein Rennen gesehen. Aber jetzt muss ich nochmal nerven, jetzt muss ich nochmal was erzählen von diesem Podium gestern, als Putin da oben war im Podium-Room. Weil mir ist was aufgefallen, ich kenne Matteo Bonciani, den FIA-Pressechef, sehr, sehr gut. Also das war der Mann, der Vettel und die anderen hochgebeten hat aufs Podium, jetzt kommt doch mal bitte, der Herr Putin ist schon da, so ungefähr. Und dann haben die sich mit Wladimir Putin unterhalten und offenbar haben die das alle nach der Etikette gemacht, sodass das für die FIA auch in Ordnung war. Und Matteo Bonciani hat dann den Blickkontakt gesucht mit den Fahrern, während die mit Putin gesprochen haben. Und als Putin dann abgedreht ist, kam irgendwann so ein Blick mit Augenzwinkern, ja, well done, habt ihr gut gemacht, passt so ungefähr. Also fand ich köstlich zu beobachten, was da gestern abgelaufen ist. Wirklich grandios. Und noch ein Detail ist mir aufgefallen, Wladimir Putin spricht ja hervorragend Deutsch. Ja. Er hat aber nicht Deutsch gesprochen und auch nicht Englisch. Also da war er dann auch zu stolz dafür, vom Russischen abzuweichen. Stattdessen stand halt ein Dolmetscher da.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Normalerweise kann er ja beides, ne? Also das ist
richtig.
Er hat natürlich auch ja die Bühne gehabt, genauso wie wir es vorher gesagt haben. Er kam während des Rennens, dann wurde mal kurz ausgeblendet, dann standen da Carey und Ecclestone und begrüßten ihn. Das ist immer eine skurrile Situation, wenn Chase Carey und Bernie Ecclestone nebeneinander stehen und Menschen begrüßen. Also, da muss man sich aber was überlegen. Das mit Bernie Ecclestone, das muss man da auch in den Griff bekommen. Trotzdem muss man sagen, es war das erwartet schnöde Rennen, muss man einfach mal so festhalten. Das wurde beim Start entschieden, in der Box auch ein bisschen mitentschieden und am Ende gewann Valtteri Bottas. Wenn wir mal auf unsere Tipps gucken, Ole, ich hatte ja auf den ersten drei Plätzen Hamilton, Bottas und Vettel, immerhin 2 von 3. Du hattest Hamilton, Vettel und Ricciardo, 1 von 3. Christian, was hattest du vorher getippt?
Ich habe in Melbourne getippt. Ich weiß nicht, ob die Tipps dann mitgenommen werden. Ich habe es tatsächlich seither jedes Mal verpennt.
Nee, ich meine, aber was hättest du vor dem Rennen gesagt? Also wenn du vor dem Rennen...
Also was hätte ich vorher gesagt?
Genau.
Nach dem Qualifying hätte ich, glaube ich, tatsächlich auf Bottas schon getippt.
Okay.
Weil Bottas, wie gesagt, in Sochi wirklich immer außergewöhnlich ist. Naja, wobei wahrscheinlich hätte ich auch Vettel getippt, um ehrlich zu sein, trotzdem, weil die Longruns der Ferrari so beeindruckend waren am Freitag. Also dass Mercedes, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber dass Mercedes im Rennen tatsächlich so stark war und im Qualifying dafür nicht so stark, ist genau entgegengesetzt von allem, was wir bisher in dieser Saison gesehen haben. Also das war für mich auch noch eine der Überraschungen am Sochi-Wochenende jetzt. Wo wir aber natürlich abwarten müssen, war das jetzt nur in Sochi so, wegen dieser ganz speziellen Strecke mit Asphaltreifen, haben wir ja schon drüber diskutiert. Oder geht das in Barcelona so weiter, weil Mercedes in Sachen Setup oder Auto irgendwo was geändert hat, um sich mehr Richtung Rennen zu orientieren? Das ist, glaube ich, noch eine spannende Frage, die wir in Barcelona dann beantwortet gekriegt werden.
Und das habe ich durchaus sehr bewusst nicht mit reingenommen, Christian, weil ich eben dieses Rennen in Barcelona damit reinnehmen möchte. Weil ich glaube, dass vielleicht Sochi und Barcelona in Verbindung ein bisschen mehr Aufschluss darüber geben können, was im Laufe dieser nächsten 2 Monate passiert. Ja, also das ist so ein bisschen so meine Hoffnung gewesen, dass wir dann vielleicht nach Barcelona das auch noch mit reinnehmen können. Deswegen behalte
das. Da hast du wohl recht.
Behalte du das im Hinterkopf, ihr behaltet das im Hinterkopf und wir machen nach einer kurzen Pause noch einmal weiter und sprechen dann über Ayrton Senna, der am 1. Mai 1994 in Imola sein Leben verloren hat und was er für eine Legende hinterlassen hat und vielleicht auch ein bisschen, was wäre, wenn Ayrton Senna mal gegen Michael Schumacher Ende der 90er gefahren wäre. Also vielleicht eine spannende Diskussion noch für euch. Wir blicken ein bisschen zurück auf Ayrton Senna gleich hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal melden wir uns zurück mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel 1.de. Dort, wo ihr alle Informationen rund um den Motorsport und die Formel 1 täglich, minütlich und sekündlich bekommt. Ein Live-Ticker jeden Tag. Also da gibt's einiges für euch zum Lesen. Tolle Interviews, tolle Artikel. Schaut da mal vorbei. Und wir sind natürlich eine tolle Ergänzung hier bei Starting Grid. Euer Formel-1-Podcast hier, der beste Formel-1-Podcast in Deutschland. Und an dieser Stelle müssen wir über den vermutlich besten Fahrer, den die Formel 1 jemals gesehen hat, sprechen. Ayrton Senna. Am 1. Mai 1994 verlor er sein Leben in Imola. Ein sehr dramatisches Wochenende, denn nicht nur er hat dort sein Leben verloren, sondern auch Roland Ratzenberger. So, Roland, richtig. Ja. Roland muss es sein. Rubens Barrichello hatte einen schweren Unfall, wo er Glück hatte, lebend aus dem Auto zu kommen. Das ist ein Wochenende, Christian, wahrscheinlich das schlimmste Wochenende, was die Formel 1 je gesehen hat, ne?
Ja, also natürlich gab es auch andere Tragödien im Motorsport, insgesamt den ganz schweren Le Mans-Unfall zum Beispiel, aber ja, Imola ist tatsächlich, glaube ich, bei dieser Generation, die wir jetzt die Formel 1 beobachten, halt bei allen noch in Erinnerung, also zumindest bei denen, die nicht jetzt 15 sind oder so. Ich habe ganz lebendige Erinnerungen an dieses Wochenende noch. Ich weiß, dass ich das Rennen damals geguckt habe und meine Eltern sind dann nach dem Rennen irgendwann weggegangen. Ich war damals 12 Jahre alt und sind irgendwann zurückgekommen. Und als die wieder kamen, lief gerade im Fernsehen die Nachrichtenmeldung, dass Ayrton Senna jetzt verstorben ist. Hat mich damals aus irgendeinem Grund unfassbar bewegt, obwohl ich erst 12 Jahre alt war und habe dann auch alles verschlungen an Literatur, was es über Ayrton Senna so gibt. Weil es halt nicht nur, wie du schon gesagt hast, ein ganz außergewöhnlicher Rennfahrer war, sondern auch eine hochinteressante Persönlichkeit, also mit einem Charakter, der in Brasilien wahnsinnig viel getan hat für die ärmeren Bevölkerungsschichten, der auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war, der sich aber gleichzeitig beim Zahnarzt irgendwie 3 Stunden angestellt hat und nicht gesagt hat, du, ich bin Mr. Senna, ich komme jetzt früher dran. Also ganz vielschichtige, hochinteressante Persönlichkeit und dieses Imola-Wochenende unvorstellbar. Um jetzt die Brücke in die Gegenwart zu schlagen, vielleicht die Formel 1 ist mit Sicherheit wegen Imola so sicher. Also man hat damals ja unmittelbar reagiert, direkt beim nächsten Rennen. Es war ja auch in Monte Carlo 2 Wochen später dann noch der schwere Unfall von Karl Wendlinger, der dann auch ein paar Tage im Koma lag, oder 2 Wochen sogar, glaube ich. Und dann wurden überall erstmal künstliche Schikanen eingezogen, die sehr befremdlich aussahen natürlich damals im ersten Schritt. Dann wurden diese Cockpitwände, die heute selbstverständlich sind, hochgezogen. Ganz viel getan, die Karosserien verstärkt, also all die Dinge, die heute völlig selbstverständlich sind in der Formel 1, sind letztendlich ein bisschen auf Imola zurückzuführen, weil ich glaube, in den 10 Jahren danach hat die Formel 1 in Sachen Sicherheit wesentlich mehr geschafft als in 40 Jahren davor.
Ja, wenn man bedenkt, der Unfall von Jules Bianchi, das war ein absoluter Freak-Unfall, also dass er unter einem Bagger kommt, da kann ja nichts retten. Richtig. In dem Moment, da hätte auch Halo nichts retten können, also das ist... Ja. Es ist einfach sehr bitter gewesen, dadurch natürlich bei keinem großen Unfall. Es gab einige große Unfälle in der Formel 1 danach. Selbst zum Beispiel Michael Schumacher in Silverstone damals. Hätte man da die Verstärkung nicht unternommen, dann wäre dem wahrscheinlich auch noch mehr passiert als nur die gebrochenen Beine. Ole, Ayrton Senna, was hinterlässt er für dich oder was hat er für dich hinterlassen an Legende? Und was bedeutet Ayrton Senna für dich als Motorsportfan?
Ayrton Senna verbindet man natürlich automatisch immer mit der Formel 1. Ich habe letztens sogar irgendwo eine Liste gelesen mit den größten Sportlern aller Zeiten und da ist er auf Platz 3 gewählt worden. Ich glaube, das war von irgendeiner Zeitung oder so. Und er schimmert oder schillert, besser gesagt, natürlich immer über dem Ganzen und es ist natürlich immer präsent und die Tatsache, dass wir jetzt drüber über ihn sprechen, obwohl es gar kein runder Todestag ist, sondern ich glaube der 23.
Der 23., ja.
Zeigt natürlich, wie präsent er eigentlich noch ist und ist wahrscheinlich ausschlaggebend eben für die aktuelle Formel 1, denn hätte es dieses Wochenende insgesamt nicht gegeben. Es gab ja auch noch diesen Startunfall, wo ja auch noch Zuschauer verletzt worden sind. Ich glaube, dann wäre die Formel 1 heute auch eine ganz andere. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt noch geben würde, denn wenn ich mir die anderen Unfälle, die es in der Zeit danach gegeben hat, zum Beispiel auch Robert Kubica oder auch Ralf Schumacher fällt mir ein, in Indianapolis oder in sogar 94 gab es ja in Spanien, also 2 Rennen später auch noch einen schweren Unfall. Und ich glaube, dass da wären viele Sachen anders ausgegangen. Es ist natürlich dann eine tragische Geschichte und er ist natürlich auch wegen dieser Sache immer noch so groß, auch wenn das blöd klingt, aber es ist tatsächlich so. Und er ist natürlich vielleicht nicht der beste Fahrer aller Zeiten aus meiner Sicht, aber auf jeden Fall der schnellste.
Christian, mein Vater hat 2 große Legenden für sich in der Formel 1. Es geht natürlich nichts über Michael Schumacher bei ihm, da darf man nichts sagen, und Ayrton Senna. Und manchmal fragt man sich dann echt, was wäre gewesen, wenn Senna und Schumacher noch viele, viele Jahre gegeneinander gefahren wären. Das ist so wirklich so ein Szenario, was man sich dann doch immer mal wieder vorstellt, oder?
Ja, ist natürlich nur hypothetisch zu beantworten, leider auch.
Leider, ja.
Aber es wäre sehr, sehr spannend gewesen. Die Hypothese, die man aufstellen kann, ist, Damon Hill hat es 94 gegen Michael Schumacher sehr, sehr spannend gemacht. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Ayrton Senna zum damaligen Zeitpunkt ein wesentlich kompletterer und schnellerer Rennfahrer war, als Damon Hill das war. Nun wissen wir natürlich nicht, hätte Senna mit dem Auto nicht irgendwo Probleme gehabt. Er hat natürlich auch nach drei Rennen noch keine Punkte gehabt damals. Ja, es wäre sehr spannend geworden gegen Michael Schumacher. Es wäre ein Duell geworden, ein episches Duell. Ich glaube, wäre mit Sicherheit hinausgegangen über das, was wir dann später auch gesehen haben, Michael Schumacher und Mika Häkkinen. Was für mich ein bisschen die ganz große Unvollendete ist, ist, dass wir Ayrton Senna nie im Ferrari gesehen haben.
Das stimmt,
das, ja. Das fängt schon mal damit an, dieser gelbe Helm in dem roten Auto. Ja, schade, dass es dazu nicht gekommen ist. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine Kombination gewesen. Auch vom ganzen Typus her, weißt du, Senna als Brasilianer zu diesen Tifosi, zu den leidenschaftlichen Italienern einfach perfekt gepasst, vom ganzen Naturell, von der ganzen Art her. Und Ferrari, als damals Michael Schumacher gekommen ist, wurde ja dann wieder super erfolgreich. Ist natürlich alles sowas von dermaßen hypothetisch, aber ja, schade, dass wir es nicht erlebt haben.
Senna und Schumacher bei Ferrari zusammen in einem Team. Das wäre es doch ja. gewesen, oder?
Die Frage ist natürlich, ob Michael Schumacher tatsächlich zu Ferrari gegangen wäre. Oder ob das Ayrton Senna gewesen wäre.
Ja.
Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Und wie lange Ayrton Senna überhaupt noch gefahren wäre. Also er hätte ja natürlich noch, glaube ich, ein paar Weltmeisterschaften holen können. Auch wenn man sich mal anguckt, wie erfolgreich Williams in den Jahren danach dann tatsächlich war. Also, ja. Aber gut. Ich glaube ja tatsächlich immer noch, dass aus genau dem Grund Lewis Hamilton zu Ferrari gehen wird. Weil das einfach sein muss. Ja, also ich will nicht sagen, dass Lewis Hamilton der legitime Nachfolger von Ayrton Senna ist, aber er ist natürlich aktuell der beste Fahrer und einer der besten Fahrer aller Zeiten auch und einer der schnellsten. Und Lewis Hamilton im Ferrari, das würde ich mir angucken auf jeden Fall.
Ja, und so ein bisschen.
Ja, und da gibt's schon Parallelen, ja. Finde ich. Da triffst du einen richtigen Punkt, also dieser extreme Speed, den die beiden haben, diese totale Fokussierung auf das Qualifying, die Art und Weise mit dem Auto zu fahren, wo das Heck eher ein bisschen schwänzelt als das Untersteuern. Also ich fand immer, es gab ganz große Parallelen zwischen Lewis Hamilton gegen Rosberg und Senna gegen Prost. Die beiden haben tatsächlich alle einen ähnlichen Typus gehabt.
Die natürliche Arroganz auch.
Stimme ich zu.
Die haben eine natürliche Arroganz, absolut. die und ein Charisma, was nicht von der Hand zu weisen ist. Ne?
Ja.
Also wenn ihr noch mehr.
Senna war ein netter Mensch abseits der Rennstrecke, aber auf der Rennstrecke war ein totaler Killer.
Ja, das stimmt.
Und es war selbstverständlich für ihn, dass er die Nummer 1 zu sein hat, immer. Und das ist bei Lewis Hamilton ganz ähnlich.
Nicht umsonst ist Lewis Hamilton jahrelang mit den Farben von Ayrton Senna im Helm gefahren. Und jetzt ja auch.
Genau.
Das ist auch wieder so ein bisschen ein gelberer Helm. Wenn ihr noch mehr zu Ayrton Senna sehen wollt, empfehle ich euch wirklich sehr von Herzen den Dokumentarfilm Senna, Genie, Draufgänger, Legende. Den könnt ihr bei Amazon kaufen. Ja? Und ist wirklich ein toller Film, gibt euch tolle Einblicke in das Leben von Ayrton Senna, auch in das tragische Wochenende und in das, was danach passiert ist. Also ein herausragender Dokumentarfilm über einen herausragenden Formel-1-Fahrer, der seinen 23. Todestag heute am 1. Mai leider feiert. Man kann es nicht anders sagen, es ist blöd. Ja, aber mit diesen Worten beenden wir die Ausgabe von Starting Grid jetzt und wir sind aber bald schon wieder da, ja, denn am nächsten Wochenende ist ja schon das Rennen in Spanien, nicht an diesem, sondern dann hört ihr uns kurz vor dem 12. Mai wieder und für mich bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, mein Name ist Kevin Scheuren, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, bedanke mich auch bei Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com Formel1.de für deine Zeit heute.
Immer eine Freude.
Ja, das ganz meinerseits. Und wenn ihr mehr von ihm lesen wollt, mst-christian-n und sehr gerne auf die Webseiten von motorsporttotal.com, formel1.de schauen. Alle Informationen rund um den Motorsport von unserem Partner hier auf meinsportradio.de gibt's dort jeden Tag was Neues und deswegen wird's da nie langweilig. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war wieder eine sehr runde Sache und ich wünsche euch noch, wenn ihr es eine schöne Restwoche wünsche ich euch und ja, bis zur nächsten Ausgabe, bis zum nächsten Rennen. Bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.